So, ein bisschen tiefer.
Das ist zu klein. So, so klein bin ich auch. Ja.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der Himmel und Erde geschaffen hat, Wort und Treuheit ewiglich und der niemals preisgibt die Werke seiner Hände. Amen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst, der sich um die Frage, was nützt denn schon der Glaube, dreht. Wie Sie schon gemerkt haben, begleitet uns heute der Gospelchor aus Ohne. Außerdem können wir uns auf ein Interview mit Rebecca freuen. Wir wollen uns nun begrüßen, indem wir uns gegenseitig die Hände geben. Wir singen nun das Lied 648, die Strophen 1 bis 3. Wir haben Gottes Spuren festgestellt.
Wir wollen auch mal in der Mitte sitzen. Entschuldigung. Menschen, die nicht an Gott glauben, sagen, dass auch Christen traurig sind, einen Menschen verlieren, arm sind oder krank werden. Was nützt es dann, an Gott zu glauben, wenn wir doch das gleiche Leid ertragen müssen wie andere Menschen? Oder gibt es doch einen Unterschied? Rebecca Naurath hat in ihrer Familie so eine traurige Geschichte erlebt. Rebecca, erzähl mal.
Vor knapp anderthalb Jahren ist meine Mutter gestorben. Sie ist gerade 50 Jahre alt geworden. Und es fing so vor 2 Jahren an, dass man merkte, irgendwas stimmt so nicht mit ihrem Körper. Es fing damit an, dass ihr linker Arm gelähmt war. Und sie ihn irgendwie nicht mehr gebrauchen konnte. Und man wusste nicht so genau, was das war. Sie war bei verschiedenen Ärzten und hat verschiedene Behandlungen gemacht, Therapien und so weiter. Und das hat aber alles nicht so richtig gefruchtet. Und irgendwie wurde es auch immer schlimmer. Also es war erst nur der eine linke Arm, dann wurde es auch der rechte Arm. Und dann merkte man, dass irgendwie immer mehr so ein bisschen dazu kam, was schlechter wurde, was sie nicht mehr bewegen konnte. Und irgendwann stand die Diagnose ALS im Raum. Ich weiß nicht, wem das was sagt. ALS, amyotrophe Lateralsklerose, das ist eine Krankheit, bei der die Muskeln aufhören zu funktionieren, so nach und nach. Und das führt eben dahin, dass alle Muskeln irgendwann versagen und zum Schluss auch die Sprechmuskulatur und als letztes eben dann die Lungenmuskulatur oder die Herzmuskulatur und dann, ja, kann man sich das Ende denken.
Das ist ganz schön hart. Wie geht man dann irgendwann mit dieser Gewissheit um, wenn man weiß, dass der gemeinsame Weg nicht mehr ganz so lang ist?
Das Schwierige war bei uns, dass wir diese Diagnose gar nicht so richtig gestellt bekommen haben. Also es war nie so ganz eindeutig. Die Ärzte waren sich nicht einig und dann hieß es von dem einen Arzt, es ist ALS, von dem anderen hieß es wieder, es ist kein ALS. Und wir hatten wieder ein bisschen Hoffnung und das ging eine ganze Weile hin und her. Und irgendwann haben wir uns gedacht, uns ist jetzt egal, wie diese Krankheit heißt. Wir wissen einfach, es ist irgendwas da und es sieht nicht so aus, dass es besser werden wird. Und es ist egal, wie es heißt und wir kümmern uns jetzt darum, was machen wir jetzt damit. Und wir haben uns nicht auf den Gedanken konzentriert, es ist bald zu Ende, sondern wir haben uns immer auf das nächste Problem konzentriert. Also es fing halt zum Beispiel damit an, dass sie, als sie dann beide Arme nicht mehr bewegen konnte, aber noch laufen konnte, da war dann das Problem, wie kriegt sie die Tür auf, wenn die Therapeuten reinkommen und kein anderer zu Hause ist. Und so war das eben, dann haben wir irgendwelche Konstrukte entwickelt, wie man mit Kopfbewegung den Türdrücker öffnen kann und sowas. Und so haben wir uns immer um das nächstliegende Problem gekümmert, das für meine Mutter eben gerade anstand.
Ja, und hat sie dabei auch Hilfe gehabt sonst?
Genau, also irgendwann wurde es halt so schlimm, dass man merkt, okay, sie kann jetzt nicht mehr alleine. Und da hatten wir ganz viel Hilfe von ganz vielen tollen Menschen und das war irgendwie so aus dem erweiterten Freundeskreis meiner Eltern und sie sind erst einfach nur immer gekommen, um meine Mutter zu besuchen und als man aber merkte, wir brauchen jetzt wirklich konkret Hilfe, wir brauchen mehr als nur Besuch, da sind diese Leute weitergekommen und sind dann quasi zu so Laienpflegern geworden, ne? Also sie haben wirklich mit meiner Mutter sie haben auf sie aufgepasst, sie haben ihr geholfen, sie waren da und sie haben eine Art Stundenplan sich errichtet, dass jeden Tag in der Woche immer jemand da war für sie, ne? Also dass immer jemand irgendwie gekommen ist und da war und es gab auch oft Notfälle, ne? Also zum Beispiel, wenn meine Mutter wenn sie irgendwie aufstehen wollte, dann ist sie gefallen ganz oft zum Beispiel oder sie musste halt dringend auf Toilette und konnte nicht gehen, solche Dinge. Und für sowas haben unsere Freunde einen Notfallplan errichtet. Das heißt, jeder von denen, und das waren alles Leute, die im Beruf standen, ne, das waren alles Leute in den 40er, 50er Jahren, in dem Alter, und die haben einen Bereitschaftsdienst gemacht und haben sich eingetragen auf einer Liste, wer wann Bereitschaft hat, sodass jeden Tag in der Woche jemand Bereitschaftsdienst hatte. Und meine Mutter hatte Alarmgerät, das konnte sie mit dem Kopf steuern, als sie sich dann später eben nicht mehr bewegen konnte. Und dieses Alarmgerät konnte sie auslösen. Dann ging ein Alarm los bei meinen Großeltern, die ihr aber nicht helfen konnten, weil sie selber nicht konnten. Und meine Großeltern haben dann denjenigen auf der Liste, der Bereitschaftsdienst hatte, angerufen. Und dann ist derjenige gekommen von irgendwo, wo er gerade war. Und ist dann einfach nur, um vielleicht mit meiner Mutter auf Toilette zu gehen oder um sie umzulagern oder was auch immer dann gerade der Notfall war.
Ja, dann wurde es noch schlimmer mit deiner Mutter. Sie konnte dann gar nichts mehr. Sie musste eigentlich rund um die Uhr betreut werden. War das nicht schwierig, dann noch Hilfe zu bekommen? Es gehört ja ganz viel Mut dazu, sowas zu machen.
Ja, es gehörte auf jeden Fall Mut dazu. Und vor allem, als es immer schwieriger wurde, haben die Leute auch Angst gehabt zu kommen, weil sie eben Angst hatten, irgendwas falsch zu machen. Also es war zum Beispiel auch sehr schwierig, sie zu Nahrung, das Essen anzureichen, weil sie sich eben so oft verschluckt hat. Und wenn sie sich verschluckt bei dieser Krankheit, dann besteht halt die Gefahr, dass sie erstickt, weil sie eben, ja, das Schlucken funktioniert halt auch nicht mehr irgendwann im späteren Stadium. Und es hat sich keiner mehr getraut, sie zu füttern, oder man hatte eben Angst, sie fallen zu lassen und sowas. Aber was ich so bemerkenswert fand, ist, dass die Leute sind trotzdem noch gekommen. Die haben dann versucht zu improvisieren. Sie haben sich zu zweit zusammengetan, sind dann nicht mehr alleine gekommen, aber sie sind gekommen. Und das bis ganz zum Schluss.
Jetzt möchte ich das nochmal von der anderen Seite sehen. Für deine Mutter war das sicherlich nicht ganz leicht. Sie war eine Frau, ungefähr so alt wie ich, muss man sich vorstellen. Also nicht jemand, der es eigentlich gewohnt ist, Hilfe zu bekommen. Und es ist sicherlich nicht so leicht. Wie ist deine Mutter damit umgegangen? War sie auch verbittert?
Ich glaube, dass das am Anfang schwierig war, weil, wie du gesagt hast, sie war eigentlich in der Blüte ihres Lebens. Und die Leute, die ihre Laienpfleger wurden, ich nenne das mal so einfach, das waren ihre Freunde, mit denen hat sie ihre Jugendzeit verbracht und so. Und ich glaube, ja, es war einfach nicht toll, dass dann ihre Freunde ihr helfen mussten, sie zu füttern letzten Endes. Und was ich aber so bemerkenswert finde, ist, dass sie überhaupt nicht verbittert war, sondern im Gegenteil, sie war ganz, ganz fröhlich eigentlich. Und sie hat eine ganz unglaubliche Herzlichkeit ausgestrahlt und eine unglaubliche Freude an kleinen Dingen. Also wenn zum Beispiel jemand kam, um ihr ein Video vorbeizubringen, oder DVD, ein Film, oder wenn sie dann mal irgendwas essen konnte, worauf sie gerade Lust hatte, das war eben schwierig, was durfte sie essen, was nicht. Oder zum Beispiel ihre Pfleger, die vom Diakoniedienst kamen, denen hat sie erstmal gesagt, nehmt euch erstmal einen Kaffee, bevor ihr reinkommt. Und so, und sie hatte eine ganz tiefe Freude und Fröhlichkeit in sich und verbittert war sie nicht. Im Gegenteil, die Leute haben es geliebt, sie zu besuchen, weil es eben einfach, ja, immer, immer fröhlich war. Und sie hatte einen ganz tollen Eigenhumor, sie hat immer Witze gemacht über ihre blöden Beine, die sie nicht mehr tragen wollen und solche Dinge. Verbittert war sie nicht.
Deine Mutter war eine überzeugte Christin, hast du mir erzählt. Wie war das mit ihren Helfern?
Die waren auch überzeugte Christen. Es waren eben alles Leute, ja, aus unserer Gemeinde. Genau.
Ja, dann ist die letzte Frage. Was hat dir denn der Glaube genutzt? Was nützt uns der Glaube? Was nützt der Glaube?
Der Glaube hat uns oder hat mir nicht genützt, dass uns nichts Schlimmes passiert. Aber der Glaube hat uns genützt, dass wir erfahren durften, dass auch in schlimmen Dingen ganz, ganz viel Segen liegt. Und dass Gott schlimme Dinge ganz, ganz gut machen kann und einem gerade in den schlimmen Dingen ganz, ganz viel Segen schenken kann.
Dankeschön.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, hab Dank für unsere Zeit, für diesen Gottesdienst, für die Musik, für das Singen, das Sprechen, die Beispiele des Lebens. Hab Dank für die Stille, für die innere Ruhe, die wir haben, für das Gute, das uns bewegt. Hab Dank für die Menschen, auch für die, die nicht mehr sind und doch sind bei dir, weil du bist. So denken wir an Martha Ursula Dove, geborene Stiller. Sie verstarb im Alter von 82 Jahren, wohnte zuletzt im Annaheim, davor in der Kiefernstraße 17. In der Trauer bist du bei uns und sind wir bei dir. Die Menschen, die wir verloren haben, sind nicht verloren, weil du annimmst, weil du in Ehren annimmst. So sei bei uns, lieber Gott. Gib uns Kraft für das Leben, dass Menschen, die in Trauer sind, wieder in das Leben finden, spüren, dass sie im Glauben sind, existieren, leben. Schenk uns das Leben immer und immer wieder. In der Ruhe bringen wir vielleicht ganz still in uns alles das vor dich, was uns bewegt. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Kollekten- und Predigtlied singen wir das Lied unter der Nummer 515 von der ersten Strophe an. 515 von der ersten Strophe an. Im Mittelblock wird auf gewohnte Weise im Körbchen gesammelt, in den anderen Blöcken und oben im Klingelbeutel. Das Geld ist gedacht für die örtliche Diakonie, da wo am nötigsten, für die armen Menschen.
Oh, yeah. si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, amen.
Was nützt denn schon der Glaube? Das ist das Thema des heutigen besonderen Gottesdienstes. Und wir haben im Vorbereitungsteam darüber nachgedacht, was man denn wohl als Predigttext nehmen kann. Und da sind wir gekommen auf ein ganz kleines Wort. Es ist fast ein Wortspiel im Hebräischen vom Propheten Jesaja. So eine gute 700 Jahre vor Jesus. Da hat Jesaja einmal ausgerufen, im siebten Kapitel ist das in unseren Bibeln, siebtes Kapitel und der Vers Nummer 9, Ende dieses Verses. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das hat er den Königen gesagt, die unbedingt Krieg machen wollten. Und sagt, wenn ihr das macht, dann bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Sie haben sich nicht dran gehalten. Die Folge war, sie blieben nicht. Nicht nur sie blieben nicht, das ging ja noch, sondern auch Israel blieb nicht, wurde letztendlich zerstört. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Man kann das auch anders wenden. Glaubt ihr, so bleibt ihr. Dann ist es positiv gewendet. So hätte vielleicht Jesus gesagt, wenn ihr doch nur glauben würdet, ihr könntet Berge versetzen. Glaubt ihr, so bleibt ihr. Der Glaube schafft uns die Existenz. Ohne den Glauben wird uns regelrecht der Boden unter den Füßen entzogen. Und wir stürzen und stürzen und finden überhaupt keinen Halt mehr. Der Glaube schafft Existenz. Der Glaube schafft Beständigkeit. Übrigens, das, was hier steht, dieses glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Dieses Glauben und Bleiben heißt im Hebräischen Aman. Daher kommt Amen, was ihr auch singt im Gospelchor. Amen, nicht? Dieses Lied, Amen. Amen heißt nämlich bleiben. Amen heißt für wahr. Es ist wirklich so. Wahrhaftig ist es so. Amen bedeutet die Treue, die Wahrhaftigkeit. Amen bedeutet dann eben auch der Glaube. Das gehört alles zusammen. Indem wir glauben, sind wir wahrhaftig. Indem wir glauben, entsteht Beständigkeit. Haben wir eine existenziale, ja, könnte sagen, Sicherheit ist vielleicht falsch, aber eine existenziale Bedeutung in unserem Leben. Ich habe auch noch ein Beispiel gesucht. Wir haben ja gerade ein sehr schönes gehört von Rebecca. Judith hat das ja interviewt und die beiden haben das hier so vorgetragen. Das hat uns alle sehr bewegt. Und wenn ich jetzt mit einem anderen Beispiel komme, dann ist das fast ein bisschen verfehlt. Aber ich möchte es doch noch sagen, doch noch erzählen. Das ist jetzt gut 20 Jahre her. Da war ich noch nicht in Schüttorf. Ich war noch in der Vorbereitungs- und Ausbildungszeit in Gildehaus. Und damals sagte die Pastorin Imke Ackermann-Dorn und der Pastor Ebert Hoffmann, gewissermaßen meine Chefs, sagten, weißt du, Kalle, du könntest mal so eine Jungengruppe machen. Nur für Jungs. Die haben es wohl mal nötig. Naja gut, da habe ich so eine Jungengruppe gemacht. Das waren alles so 7- und 8-Jährige. Und ich wusste gar nicht so richtig, was ich mit denen anfangen sollte. Und dann kamen wir auf die Idee, Geschichten zu erzählen. Und sie erzählten Geschichten. Sie haben die erfunden, nacherzählt. Geschichten über Geschichten. Und irgendwann haben wir gesagt, wisst ihr was, das schreiben wir einfach mal auf. Und dann haben sie das aufgeschrieben und haben dieses kleine Buch gemacht. Gildehauser Jungengeschichten. Da stehen sie drauf, einige von denen. Alle habe ich nicht aufs Foto bekommen. Aber es sieht aus wie so eine Orgelpfeife. Auf der einen Seite sind die Großen, die Größeren und dann so runter bis zu den Kleinsten. Und so stehen sie da vor der Gildehauser Kirche. Ich kann euch sagen, als dieses kleine Buch erschien, unter dem Titel dieser Jungs, ja nicht von mir, sondern von diesen Jungs, die haben das geschrieben, da waren die stolz. Da haben die sich gesagt, das haben wir gemacht. Und die Eltern, das Buch wurde verkauft. Gleich 500 Stück, bei Hellendorn gedruckt, war gleich weg. Und so konnten wir das, was wir vom Kirchenrat geliehen hatten, auch wieder zurückgeben an Geld. Es war so ein bisschen so eine kleine Ökonomie. Wir haben das geschafft. Wir haben unsere Geschichten erzählt, aufgeschrieben und in die Öffentlichkeit gebracht. Einer von diesen Jungs, das werde ich nie vergessen, weil ich ihn dann später wieder traf in Schüttorf, den nenne ich jetzt mal Christoph. Und dieser Christoph, der hat es in seinem Leben überhaupt nicht leicht gehabt. Es hat mich so ein bisschen erinnert, Rebecca, an deine Geschichte. Da ging es auch um seine Eltern. Zuerst war es schon mal schwer, dass die sich getrennt haben. Und die Mutter hat einen anderen Mann dann auch kennengelernt und der brachte wieder Kinder mit, also zwei. Die lebten gut, dieser Teil der Eltern. Aber Christoph wollte gar nicht dahin, wo es gut ging. Er wollte bei seinem Vater bleiben, der damals schon sehr krank war. Er wurde kranker und kranker. Er ist dann mit dem Vater nach Nordhorn gezogen. Da verlor ich ihn aus dem Auge. Dann, 6 Jahre später, damals war er 8 in Gilderhaus, 6 Jahre später, jetzt ist er 14. Da treffe ich ihn wieder. Er ist plötzlich im Konfirmandenunterricht. Ich bin inzwischen Pastor in Schüttorf. Ich sage, Christoph, du bist hier? Ja, sagt er, wir sind jetzt nach Schüttorf gezogen, weil mein Vater, ja, den gibt es nicht mehr. Ach, sagte ich, den gibt es nicht mehr? Nein, der war doch so lungenkrank und ich war bis zum Schluss bei ihm, aber jetzt gibt es ihn nicht mehr. Ja, und du? Ja, sagte er, und ich war ja damals in der Orientierungsstufe und ich habe das jetzt so hingekriegt. Bin zum Gymnasium gegangen oder gehe da noch hin und mache Musik. Und dieser Christoph, der war in der Konfirmandengruppe in Schüttorf, die ich da hatte, eine ziemlich wilde Truppe war das. Da war er jemand, der ganz viele Ideen reinbrachte. Wir haben damals zum ersten Mal, damals kam gerade Windows 98 raus, Word 97, das war so alles so im Aufbruch, da haben wir zuerst mal eine Website gemacht, nicht so eine Internetseite für Konfirmanden. Und das hat dieser Christoph maßgeblich mit vorangetrieben. Er war jemand in diesem Unterricht, der immer Ideen hatte. Ich habe mich damals gefragt, wie kommt das? Wie ist das möglich, dass ein Kind, das ein solches Schicksal hat, eine solche Kreativität und Lebendigkeit ausstrahlen kann? Wieso kann er, gerade er, zu einem tragenden Moment werden in so einer Gruppe? Er hat mir wirklich beigestanden im Unterricht. Hatte immer Ideen. Wir haben uns darüber auch mal unterhalten. Und als er dann erzählte von seiner Musik, was er da an der Schule machte, was er da entworfen hat, da erzählte er auch wieder von diesem kleinen Buch. Und da wurde mir langsam klar, was da eigentlich passiert ist. Dass dieser Christoph sich gar nicht hat so berühren lassen von seinem Schicksal, dem Schicksal seiner Eltern, sondern er hat, wenn man so will, seine Existenz und sein Leben immer mehr in seine Hände genommen. Oder wir könnten sagen, er hätte sein Leben von Gott angenommen. Das geschenkte Leben angenommen und umgesetzt. Und er hat sich schließlich an den von ihm selbst hinterlegten Spuren erkannt. Das war so eine Spur, die da in Gilderhaus gelegt worden ist. Dieses kleine Buch. Daran konnte er sich erkennen und konnte sich sagen, da habe ich schon was geschaffen. Und dann wurde mehr in seinen Peer Groups, also in der Umgebung, in der er war, mit seinen Freundinnen und Freunden in der Schülergruppe, auch schließlich in der Konfirmandengruppe, wo er sich bewegen konnte und etwas tun konnte, etwas machen konnte, sein Leben, wenn man so will, formen konnte. Das sich selbst organisierende Leben. Das ist das, was ihr, Rebecca, auch gemacht habt. Ihr habt euch selbst organisiert. Ihr habt das, was Gott uns schenkt, an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, in eure Hände genommen und habt es umgesetzt. Man könnte es so sagen, wenn Jesus sagt, wenn ihr glaubt, dann könntet ihr Berge versetzen. Dann meint er das auch so. Er will nicht nur reden und predigen, so was ich jetzt ja tue. Ich erzähle jetzt was. Aber Jesus meinte, es geht nicht nur um Erzählen und Predigen. Das hat er auch getan. Es geht nicht nur um das Wort. Mag sein, dass es am Anfang war, das Wort. aber es geht immer auch, und nur dann hat es Gültigkeit, wenn dieses Wort umgesetzt wird, wenn es in die Tat gebracht wird, wenn die Menschen es gewissermaßen von Gott in ihre Hände nehmen, in ihre Herzen, in ihre Köpfe und es tun, just doing, es tun, gemeinsam tun und darin Spuren hinterlegen. Darin etwas sich abzeichnen lässt, woran sie sich erkennen können, an ihren Taten erkennen können, so wie der Christoph an diesem kleinen Buch und an vielem mehr, was dann geschehen ist, so wie ihr in euren Erzählungen jetzt, wie ihr darüber nachdenken könnt und sagen könnt, unser Glaube, der hat uns nicht nur einfach geholfen, sondern der Glaube hat etwas umgesetzt in uns, hat etwas zur Tat werden lassen, hat es geschaffen, dass Solidarisierung möglich war, Gemeinschaft möglich war, dass es möglich wurde, getragen zu werden von einem Glauben, der nicht nur aus Worten besteht, sondern einem Glauben aus einem lebendigen Handeln heraus. Übrigens so wie wir ja auch hier, der Gottesdienst. Ich erinnere mich noch, wie wir damals angefangen sind, auch mit euch, wisst ihr noch, ganz am Anfang, wie wir hier in dieser Kirche waren, wie wir, das Team, hier, ihr, die Gemeinde, wie wir unseren Glauben leben und in die Tat umsetzen. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich glaube, jede Frau, jeder Mann und jedes Kind kann das für sich auf die ihre, auf die seine Art und Weise beantworten. So beantworten wie damals mir Christoph, der sagte, mein Glück war das Handeln und mein Glück war, dass ich mich nie habe fallen lassen müssen, dass ich immer wieder getragen war, getragen durch einen tiefen Glauben. Vielleicht hat Christoph nicht gesagt, der liebe Gott da oben, vielleicht hat er was anderes gesagt, aber gemeint hat er genau den Gott von Jesus Christus. Gemeint hat er einen Gott der Liebe und der Fürsorge, einen Gott der Vergebung und der Gnade, einen Gott des Jesajas, der sagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Oder mit Christus umformuliert, glaubt ihr, so bleibt ihr, so seid ihr, so existiert ihr in einem guten gemeinschaftlichen Leben, in dem immer wieder das zur Entfaltung kommt, was uns Gott in jedem Moment, auch in diesem Moment jetzt, schenkt. Die Gemeinschaft einer Freundschaft, einer Liebe, einer Tragfähigkeit für das Leben. Amen.
Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Gott, wir sind heute zusammengekommen, um uns der Frage zu stellen, was nützt denn schon der Glaube? Manchmal hat unser Alltag viel von trockenem Brot. Ein Tag gibt dem anderen die Hand und es passiert nicht viel. Das Gewöhnliche wiederholt sich. Auch bei uns in der Kirche, im Gottesdienst, ist das so. Manchmal fehlt etwas und es bleibt eine unbekannte Sehnsucht nach mehr zurück. Und diese Sehnsucht, lieber Gott, stillst du. Du zeigst uns immer wieder, dass der Glaube unter die Haut gehen kann, dass er uns nachgeht, uns berührt und etwas bewegt. Wir haben heute gehört, wie eine Mutter von ihren Kindern gepflegt wurde, dass die Freunde mitgeholfen haben, so dass sie zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben konnte. Das ist heute nicht selbstverständlich. Und doch finden sich immer wieder Menschen, die an dich glauben und darum auch für andere da sind. Hilf du auch uns, dass wir die Not von anderen sehen, ihre Bitten nicht überhören und um deinetwillen helfen. Gib uns die Kraft, das Richtige zu tun, daran zu glauben, dass wir auf dich bauen und deinem Geist vertrauen können, denn wir wissen, mit dir können wir das Leben wagen. Lass uns in diesem Gottesdienst in der Gewissheit verlassen, dass es immer Menschen geben wird, die anderen helfen, auch uns, und dass wir immer das Gefühl und Wissen haben können, nie allein zu sein. Amen.
So, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Gleich hören wir die noch einmal, aber bevor wir sie dann gleich nochmal hören, spreche ich den Segen. Bevor ich den Segen spreche, möchte ich euch nochmal herzlich einladen für das Café da, nicht? Christa hat alles schon so schön gedeckt und fertig gemacht, da können wir dann gleich noch ein bisschen Kaffee trinken. Und die Kollekte am Ausgang ist für Hoffnung für Osteuropa gedacht. Nun wollen wir Gott, den Herrn, um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.